Deutschlandfunk Kultur heute.
Kinos, Theater, Opern sind zu und wie lange das noch so bleibt, ist angesichts der sich ausbreitenden Virusmutationen und der Angst vor einer dritten Welle der Pandemie derzeit völlig offen. Unterdessen mehren sich allerdings die Forderungen aus der Kulturbranche, zumindest einzelne Häuser mit guten Hygienekonzepten möglichst schnell wieder zu öffnen. Besonders vehement fordert das die Initiative Aufstehen für die Kunst, die von bekannten Künstlerinnen und Künstlern unterstützt wird, zum Beispiel von der Geigerin Anne-Sophie Mutter, von Dirigent Kent Nagano oder auch von Schauspielerin Senta Berger. Einer der Initiatoren ist der Opernsänger Christian Gerhaher. Und an ihn ging vorhin die Frage, warum sagen Sie, die Kultureinrichtungen müssen wieder öffnen, obwohl ja viele Mediziner und Medizinerinnen und auch Stimmen aus der Politik angesichts der Virusmutationen vor zu schnellen Lockerungen warnen?
Wir sagen nicht, dass wir sofort geöffnet werden müssen. Wir sagen auch nicht, dass wir Vorteile gegenüber anderen Bereichen der Gesellschaft beanspruchen oder benötigen. Wir sagen nur, dass die relative Benachteiligung der darstellenden Künste nicht den wirklichen Gefährdungen entspricht und auch nicht den Verordnungen des Grundgesetzes. Die Kunstfreiheit, so jedenfalls unser juristischer Beistand, Dr. Hertel, ist im Vergleich zu den zwei anderen vergleichbaren gesellschaftlichen Bereichen der Religion und der Versammlung, deren Freiheiten zwar eingeschränkt sind, aber nicht vollkommen außer Kraft gesetzt worden sind, nicht genügend gewahrt. Und diese Ungleichbehandlung im Vergleich zu diesen beiden besonders geschützten zusammen mit der Kunst, also drei geschützten Bereichen, ist das eine, was wir anprangern.
Sie wollen also gleich behandelt werden mit Kirchen und mit den Veranstaltern von Demonstrationen und Sie fordern auch, dass Sie gleich behandelt werden mit dem Einzelhandel. Sie sagen, die Kultureinrichtungen sollten zeitgleich mit dem Einzelhandel wieder geöffnet werden. Wie begründen Sie das?
Wir wollen uns nicht ganz prinzipiell an den Einzelhandel binden. Wir denken nur, die Möglichkeiten als Konsument oder als Publikum mit dem Einzelhandel in Interaktion zu treten, das heißt wieder einkaufen zu können oder wieder ins Theater zu gehen, sind relativ ähnlich. Und das Argument gegen die Theateröffnungen war ja schon während des Lockdown-Light gewesen, dass die Menschen und das Publikum eben zum Theater kommen muss und die können nicht alle zu Fuß oder mit dem Fahrrad oder mit dem Auto kommen. Die müssen also mit dem öffentlichen Personennahverkehr kommen. Und das müssen sie aber auch tun, wenn man ganz ehrlich ist, um zum Einzelhandel zu kommen. Ein Restaurant hat jeder in seiner eigenen Nähe wahrscheinlich und ein Lebensmittelgeschäft auch. Aber den Einzelhandel, der nicht auf Lebensmittel sich beschränkt, der ist anders als durch öffentlichen Personennahverkehr im Grunde nicht erreichbar. Und diese Argumentation finden wir inkonsistent und unehrlich.
Sie haben Forderungen, die zum Teil über das hinausgehen, was andere Stimmen aus der Kulturbranche sich wünschen. Zum Beispiel fordern Sie auch zu einem normalen Spielbetrieb mit vollständigem Repertoire und in Originalbesetzung zurückzukehren. Wie genau stellen Sie sich das vor, gerade mit Blick auf zum Beispiel große Operninszenierungen? Sollen da tatsächlich 50, 60, 70 Leute dicht gedrängt wieder gemeinsam Musik machen?
Diese Forderungen sind Maximalforderungen. Wir gehen nicht davon aus, dass wir so auftreten würden können, wie das vor den pandemischen Zeiten war. Aber wir denken, dass vor allem die Begrenzung der Zuschauerzahlen beispielsweise auf 200 ein Zeichen dafür ist, dass konkrete Begrenzungen und konkrete Einschränkungen des Spielbetriebs, wie sie eben von der Politik gemacht wurden, nicht wirklich argumentbasiert sind, sondern dass sie aus der hohlen Hand heraus geschehen sind. Die Versuche der Veranstalter, der Opernhäuser und der Konzerthäuser und der Theater, sich den pandemischen Notwendigkeiten anzupassen, waren ja massiv und in vielerlei Hinsicht ausführlich und innovativ. Und ich glaube nicht, dass wir unbedingt jetzt mit einer Choroper mit 150 Leuten auf der Bühne beginnen müssen, aber dass der Spielbetrieb sich langsam wieder dem Normalen annähern kann und dass er vor allem flexibel und dynamisch sich gestalten kann, das wäre eine Forderung, die ganz wichtig ist, die also nicht von der Politik als Verordnung über alles gestellt wird, sondern die sich im täglichen und sagen wir kurzfristig auch dynamisch, flexibel sich gestaltenden, sich anpassen an die Gegebenheiten, wieder mehr Freiheit finden kann. Das wäre unsere Forderung.
Aus der Kulturszene ist immer mal wieder zu hören, Politiker und Politikerinnen hätten ein zu geringes Interesse an der Kultur und würden sie daher vernachlässigen, anders als zum Beispiel den Sport. Würden Sie das auch so unterstreichen?
Diese Befürchtung haben wir tatsächlich. Die Kunst als Begriff ist ein äußerst schwer zu definierendes Wort. Wir sind immer damit konfrontiert, dass Kunst instrumentalisiert wird, dass gefragt wird, was macht Kunst, wozu brauchen wir Kunst? Und so hat beispielsweise der bayerische Ministerpräsident Söder im April, als er zum ersten Mal auf die Röte der Künste eingegangen war, gesagt, die Kunst ist notwendig für unsere Gesellschaft, wir brauchen sie zur Erbauung. Das ist natürlich ein Satz, der in unserem Sinn unzutreffend ist, der uns in eine Ecke stellt, die falsch ist. Wir sind nicht erbaulich. Das ist durch die ganze Diskussion der Geschichte der Ästhetik ein mittlerweile obsoleter Satz. Wir sind aber auch nicht zur Unterhaltung da. Wir sind vor allem nicht, und das ist nochmal ein ganz wichtiger Punkt in dieser ganzen Diskussion, aber auch in der Geschichte dieses Lockdowns, wir sind nicht Freizeitaktivitäten. Wir sind grundsätzlich Teil des Innersten unserer Gesellschaft. Und das ist etwas, was schwer verletzt wurde. Ich glaube, diese Einreihung der Künste und der Freizeitaktivitäten war kein Versehen. Es war Ausdruck des Desinteresses an der Wichtigkeit der Künste. Und das muss wieder in Kraft gesetzt werden.
Andererseits gab und gibt es aber ja auch andere Stimmen aus der Politik, also zum Beispiel die von Kulturstaatsministerin Monika Grütters oder auch die von Bundespräsident Steinmeier, die immer wieder betont haben, dass die Kultur gerade in diesen Zeiten enorm wichtig sei. Und es wurden ja auch große Hilfspakete für die Kultur geschnürt. Also ist dieser Vorwurf, die Politik würde sich nicht für die Kultur interessieren, ist der nicht ein bisschen zu pauschal und vielleicht auch ungerecht?
Ich kenne Frau Grütters sehr gut und ich weiß, dass sie sich extrem für Kultur interessiert und sie ist tatsächlich eine Kulturministerin, die ihrem Namen Ehre macht. Aber die Entscheidungen, die meisten wirklich wichtigen und weitreichenden Entscheidungen treffen hier und das ist auch ein anderer Punkt, der nochmal durch diese Krise deutlich geworden ist, die Kultusminister der Länder. Das heißt, die Kulturhoheit der Länder ist das eigentliche Problem. Denn Frau Grütters hat zwar Gelder zur Verfügung gestellt. Sie hat jetzt die zweite Milliarde für die Unterstützung der Kulturbranche und Kreativbranche locker machen können. Ich muss sagen, dass die Kultur- und Kreativbranche ein riesiger Wirtschaftszweig ist, der vom Umsatz her oft größer gerechnet wird als die Automobilbranche. Und sie wurde natürlich dadurch relativ mit wesentlich weniger Unterstützung bedacht, finanzieller Unterstützung bedacht, als beispielsweise die Luftfahrtbranche. Aber Herr Steinmeier ist kein legislativer Politiker, er ist Repräsentationsfigur unseres Landes. Und Frau Grütters, sie hat in ihrem Wirkungsbereich einfach begrenzt Möglichkeiten. Die Kultusminister dagegen, die sind meiner Ansicht nach tatsächlich, und den Vorwurf kann man ihnen machen, an den Künsten nicht besonders interessiert. Sie sind sich dieser Bedeutung, der gesellschaftlichen Bedeutung unserer Ansicht nach nicht wirklich bewusst. Denn ich muss plakativ eines sagen, wie konnte man jemals in dieser ganzen Krise, wie konnte man in diesen Zeiten die Museen jemals zusperren? Ich kann das nicht nachvollziehen, ich kann das überhaupt nicht verstehen. Im Gegenteil, eigentlich hätte man die Museen noch viel weiter aufsperren müssen. Man hätte in der Früh um 6 Uhr beginnen müssen und abends um 11 zumachen und dann hätte man die Menschen dorthin locken müssen und hätte sagen sollen, kommt, hier sind ungefährdete Räume mit Informationen, mit Werten, die das Klein des Alltäglichen überdauern und die uns allen helfen können, unsere Werte hochzuhalten.
Sie belassen es ja nicht bei Ihren Forderungen, Herr Gerha, die Kultureinrichtungen wieder zu öffnen, sondern Sie kündigen auch an, vor Gericht zu ziehen, falls die Kultur bei möglichen Lockerungen dann doch nicht direkt mit berücksichtigt werden sollte. Warum halten Sie diesen juristischen Schritt für nötig?
Dieser juristische Schritt ist keine Anklage, dieser juristische Schritt ist die Ankündigung einer Überprüfung dieser von mir jetzt dargestellten Situation, dass wir uns nicht unserer grundgesetzgemäßen Rolle gewürdigt fühlen. Wir vertrauen darauf, dass das Gericht uns sagen wird, ob wir mit unserer Ansicht richtig liegen. Und dann, ich möchte es noch einmal betonen, denken wir, dass wir im Vergleich zu anderen Bereichen der Gesellschaft gerecht behandelt werden und nicht, dass wir einen Freibrief bekommen, egal wie schwer die Infektion ist, egal welche Mutationen kommen, egal wie es anderen Bereichen der Gesellschaft geht, dass wir besser behandelt werden. Darum geht es uns nicht. Wir gehen nur vor Gericht, um zu klären, ob es richtig ist, dass wir schlechter als der Rest der Gesellschaft behandelt werden.
Das sagt der Bariton Christian Gerhaher von der Initiative Aufstehen für die Kunst. Sie fordert, die Kulturorte wieder zu öffnen, und zwar zeitgleich mit dem Einzelhandel.